Es macht immer wieder Spaß, mit Erik eine gemeinsame Podcast-Episode zu produzieren. Also er ist sympathisch, eloquent und weiß, wie die Dinge hinter einer erfolgreichen Bar laufen. Also vor allem dann, wenn sie, wie seine Jig & Spoon Bar in Stuttgart, rund 200 offene Whiskys hat. Gemeinsam wühlen wir uns in dieser Episode durch seine Liste der erfolgreichsten Whiskys in seiner Bar. Also wir sprechen darüber, was diese Whiskys so besonders macht und warum so viele Gäste nach diesen Abfüllungen verlangen. Willkommen im Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Zusätzlich zum Podcast bieten wir dir noch mehr. Also in unserem Newsletter erfährst du als einer der ersten, wann neue Whiskys von Alpha Spirits erscheinen. Und zudem bekommst du gleich, nachdem du dich eingetragen hast, unser E-Book Malt Whisky kostenfrei zugeschickt. Darin lernst du jeden Herstellungsschritt der Whisky-Produktion kennen und verstehst, welche Aromen dabei entstehen. Geh einfach auf alphaspirits.com/podcast. Und nun wünsche ich dir viel Vergnügen mit dem Interview. Erik, erstmal vielen Dank und herzlichen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit nimmst zu unserem gemeinsamen Interview. Das ist jetzt schon das zweite.
Ja, und ich habe mich sehr gefreut drauf. Ich hatte beim ersten Mal schon viel Spaß. Und jetzt sogar, hatten wir beim ersten Mal auch schon Video? Ich weiß es gar nicht.
Nein. Da war alles komplett nur Audio und schwarz.
Jetzt ist es schon fast schon face-to-face mittlerweile wieder.
Ja, Wahnsinn. Bevor wir jetzt gleich mal die Top 10 deiner Whiskys in der Bar anschauen, also die bei euch in der Bar am besten funktionieren, wollte ich kurz vorher mit dir ein kleines Spiel machen und dir jeweils zwei Begriffe nennen und du entscheidest, welche dir mehr zusagt.
Oh, okay. Ich bin gespannt. Bist du bereit?
Ja, okay, der erste. Berlin oder Hamburg?
Berlin.
Oh, das kam schnell.
Muss ich es begründen?
Ja,
oder kann es einfach
würde mich interessieren.
Okay. Also Hamburg gilt ja als die schönste Stadt der Welt. Ich kann das so nicht bestätigen. Ich komme ja aus Stuttgart. Jetzt werden einige lachen. Du auch. Also ich mag Hamburg sehr und die Barkultur dort ist auch echt grandios. Ja, einige sehr, sehr gute Fachkollegen, Ritchie, Jörg Meyer und wie sie nicht alle heißen. Aber Berlin hat halt aus bartechnischer Seite wirklich extrem viel zu bieten. Ich würde fast schon sagen übersättigt, wobei das ja ein sehr negativ behafteter Begriff ist. Ich würde es eher ins Positiv umlenken. Und zwar hat Berlin auch in meinem, in meiner Entwicklung, was Bar und Barkeeper sein an sich angeht, mich extrem weitergebracht. Ja, jedes Mal, wenn es in die große Stadt ging, sei es jetzt für ein Barkonvent, für damals noch die Barzone oder ähnliches. Hat es mich immer fasziniert, an den Tresen der Kollegen zu sitzen und einfach zuzuschauen. Das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her, aber da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Und deswegen ist Berlin einerseits in meinem Herzen, also ich bin immer sehr gerne dort, aber ich bin dann auch immer ganz froh, wenn ich so nach 3, 4 Tagen wieder weg bin.
Zu viel Lärm, zu viel Stress?
Ja, auch zu viel einfach. So ein bisschen Reizüberflutung. Ich glaube, ein ganz großer Teil ist für mich als Schwabe auch die Taxirechnung, die locker immer ins Dreistellige geht. Ja. Stuttgart ist ja so klein und so süß. Du kannst alles, es ist alles geballt und du kannst alles irgendwie mit den Öffentlichen lockerlässig oder halt sogar zu Fuß erreichen. Berlin. Ich glaube, jeden BCB habe ich eine Taxirechnung von locker 300 Euro. Ja, ist tatsächlich so.
Okay, nächster Punkt. Kochen oder bestellen?
Kochen.
Okay, bestellst du auch ab und zu oder ist das für dich so im Sinne von Nachhaltigkeit und auch von Genuss eigentlich kein Thema?
Da kommt wieder der Schwabe in mir raus. Zu bestellen kostet halt mehr. Nein, also wir bestellen, meine Frau und ich, wir bestellen schon hin und wieder mal was. Und ich habe vor ganz vielen Jahren auch diese Kochboxen für mich entdeckt, weil man spart halt einfach die Einkaufszeit. Und wenn man selbstständig ist, dann ist eigentlich Zeit so das kostbarste Gut. Und wenn man diese Kochboxen bestellt, wo eigentlich alles schon praktisch vorportioniert ist und man nur noch schnibbeln und zusammenwerfen muss und auch nicht sich Gedanken machen muss, was koche ich denn nächste Woche? Und irgendwelche Wälzer oder gut, mittlerweile kann man ja im Internet alles nachlesen, aber auch da ist die Qual der Wahl, wenn man es einfach direkt vorgesetzt bekommt und sagt, so, diese Woche gibt's XY, finde ich das ganz cool. Ich würde gern viel mehr kochen, aber das ist halt auch eine zeitliche Frage. Also, aber doch kochen. Ja.
Wobei, wenn man bei der Schwabenthematik bleibt, kann man sagen, bei dem einen spart man Geld, bei dem anderen spart man Zeit.
Aber Zeit ist Geld und Geld ist
immer. Okay. Ich glaube, jetzt wird es kompliziert. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. 1 Million Instagram-Follower oder 100.000 Euro?
Okay, das ist eine schwierige Frage. Weil aus den 1 Million Instagram-Followern kann man ja durchaus auch Geld schlagen oder generieren.
Vorausgesetzt, du hast ein gutes Produkt.
Vorausgesetzt, man hat ein gutes Produkt oder vermarktet sich halt selbst gut. Aber wenn man, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, zum momentanen Zeitpunkt würde ich die 100.000 Euro nehmen. Weil dann kann man immer noch investieren und die 1 Million
in 1 Million Instagram-Follower kaufen.
Genau.
Okay, die letzte Entweder-Oder-Frage. Scotch oder Bourbon?
Oh, du machst mich fertig. Ich würde behaupten, 99% der Hörer dieses Podcasts würden die Antwort wie aus der Pistole geschossen sagen können. Und ich glaube, du erinnerst dich an unser letztes Interview wahrscheinlich. Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Ich liebe beides. Ich glaube, das ist bei mir eine Stimmungssache. In was für einer Stimmung ich gerade bin. Also mal, ich liebe es unheimlich, Bourbons zu empfehlen, gerade für Whisky-Neulinge, aber ich liebe es auch einen wundervollen, komplexen, ich will damit nicht sagen, dass Bourbon nicht komplex sein kann, weil das kann er, aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, ich würde tatsächlich den Scotch wählen. Ja. Okay. Aber auch wenn es mir sehr schwer fällt, ganz, ganz knapp.
Was zeichnet für dich eigentlich einen guten Whisky an der Bar jetzt aus? Also wenn wir jetzt mal weg vom privaten Genuss gehen, sondern wirklich hin zur Bar. Was macht da für dich einen guten Whisky aus?
Also, ich glaube, da erinnere ich mich an unsere Unterhaltung von letztem Mal. Bei mir ist oft so, dass ich entweder Vollgas in die Aromenvielfalt und in den Rauch und in den Torf gehe oder halt eben ganz, ganz mellow bleibe. Also zwischendrin gibt es natürlich unglaublich viel, aber wenn ich gefragt werde oder nach einer Empfehlung gefragt werde, dann polarisiere ich da gerne. Klar ist es so, dass es einem sehr, sehr leicht fällt, wenn der Gast an die Bar kommt und halt eben bereits schon eine Marke im Kopf hat. Diese Marke natürlich in 90% der Fälle falsch ausspricht, aber das ist ja auch nicht unbedingt weiter schlimm.
Aber das macht es ja auch sympathisch.
Ja, irgendwie schon. Ja, und das heißt ja eigentlich auch, dass es sich so ein bisschen irgendwie oder sie sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und vielleicht im Internet schon mal recherchiert hat oder vielleicht sogar ein Buch gelesen hat. Und um jetzt die Kurve wieder zurückzubringen, einerseits macht es für mich einfacher, wenn es um eine etwas größere Marke geht oder eine bekanntere Destillerie. Ja, klar hat man immer noch so den ein oder anderen Geheimtipp, sage ich es jetzt mal, so dieses kleine Ass, was man gerne aus dem Ärmel zieht, was der internetbelesene Whisky-Kenner vielleicht nicht so direkt kennt und mit dem man die Person noch überraschen kann. Aber grundsätzlich geht es schon halt um die größeren Marken, weil die es erstens auch von der Lieferbarkeit mir ein bisschen einfacher machen. Das darf man in der heutigen Zeit ja auch nicht vergessen. Wir haben massive Lieferprobleme in der Gastronomie, gerade beim Thema Whisky. Die Preise gehen ja teilweise unglaublich hoch. Also wenn wir gerade das Beispiel Lagavulin 16 nehmen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es im Einzelhandel ist, aber ich kann natürlich auch nur aus meiner Perspektive sprechen, dass da der Preis krass hochgegangen ist und der einfach ein paar Wochen lang nicht lieferbar war. Ja. Aber nochmal, eine bekanntere Marke macht es für mich einfacher in vielerlei Hinsicht. Ja, das heißt, wenn die Marke ein bisschen größer ist, dann macht sie es für mich einfacher, das Ganze zu verkaufen.
Spielt auch ein bisschen mit die Abnahmemenge und die Verfügbarkeit durch die großen Marken, die ja wo ja meistens im Hintergrund ein großer Dachkonzern steht, der natürlich auch seine Produkte gleich mal containerweise nach Europa bringt. Macht das da auch einen Unterschied, dass du dort andere Margen bekommst als jetzt zum Beispiel bei kleineren Marken, wo du sagst, es rechnet sich einfach an der Bar nicht, wenn ich kleinere Marken nehme. Ich bin fast gezwungen, die großen zu nehmen.
Ganz so krass würde ich es jetzt nicht unbedingt sehen. Also viele denken ja immer, dass wir Barkeeper bzw. Barinhaber unglaublich günstige Preise bekommen. Aber ich kann sagen, dass zum Großteil ich günstiger fahren würde, wenn ich meine Dinge einfach im Internet bestellen würde. Ja, dann fragt wahrscheinlich der geneigte Zuhörer, warum bestellst du es da nicht online? Ja, ist ja heutzutage kein Problem mehr. Und da kommt wieder dieser Zeitaspekt ins Spiel. Ich habe vor, ja, als wir die Bar aufgemacht haben, musste ich eins lernen. Und zwar, dass es völlig bescheuert ist, ewig lang im Internet zu forsten, 3 Stunden zu investieren, um irgendwie 2 Euro zu sparen bei einer Flasche. Ja, also das habe ich früher gemacht als Privatmensch, aber heutzutage macht das einfach keinen Sinn zeitlich. Ich will nachts eine E-Mail schreiben. Wir können bis um 3 Uhr morgens bei uns bestellen in Stuttgart und dann wird bis spätestens 14 Uhr die Ware geliefert. Ja. Und das ist halt bei einem Portfolio von ungefähr 200 Whiskys, die wir haben. Also insgesamt haben wir roundabout 750, 800 offene Spirituosen. Und bei so einem Portfolio ist es halt auch relativ schwierig, was auch die Lagerhaltung und so weiter angeht, da immer dann just in time auch was da zu haben. Wir haben natürlich entsprechende Lagerkapazitäten, Gott sei Dank, mit denen wir viel puffern können. Das ist jetzt gerade beim Beispiel, zum Beispiel Basil Hayden ist momentan einfach nicht lieferbar. Gerade gestern ein Meeting gehabt mit meinem Gebietsvertreter von Beam Suntory, und der hat gesagt, ja, ist momentan das Riesenproblem, ist halt gerade nicht lieferbar. Mal schauen, wie es weitergeht. Ein Datum konnte er leider noch nicht nennen. Aber da haben wir normalerweise halt so, weil das auch einer unserer Topseller ist, haben wir so 8, 9 Flaschen da, die neigen sich jetzt gerade dem Ende zu. Also, da muss man schon ein bisschen puffern. Und naja, wenn ich einen Liebhaber habe in der Bar, der gerne einen speziellen Whisky haben möchte, dann ist er auch gewillt, einen entsprechenden Preis zu zahlen, natürlich. Ja. Letztendlich macht es aber mir natürlich auch das Ding für Einsteiger einfacher, wenn grundsätzlich der Flaschenpreis und dann mein entsprechender Verkaufspreis günstiger ist. Klar, natürlich, absolut. Also ein Einsteiger, der jetzt zum ersten Mal, oder eine Einsteigerin, die zum ersten Mal einen Whisky probiert, den werde ich vielleicht nicht unbedingt überzeugen können, ein 30-Euro-Glas zu nehmen. Und die Gefahr dabei ist die Erwartungshaltung. Das heißt, wahrscheinlich erwartet die Person dann, dass ein Feuerwerk hochgeht oder keine Ahnung, sonst was passiert, ja, oder das Glas aus Gold ist oder weiß der Teufel. Aber da schaffe ich doch einen Einstieg viel einfacher mit einem Glas für 4 Cl bei 10 Euro oder eben 15 Euro. Das ist so, ich sag mal, 15 ist noch die Grenze, wo gerade Einsteiger überhaupt kein Problem damit haben. Aber bei 4 Cl muss man dazu sagen, wir verkaufen ja unsere Whiskys in der Regel nur 4 Cl-weise, nicht 2 Cl-weise. Und von dem her, ja, ist das natürlich auch ein Punkt, über den man nachdenken muss.
Lass uns an der Stelle mal zu den Whiskys ja ein bisschen eintauchen, also konkreter werden, was ihr da für Produkte habt. Und zwar die 10 Whiskys, die bei euch an der Bar am besten laufen, also die am meisten nachgefragt werden. Welcher Whisky wäre da bei euch auf Platz 10?
Also ich habe ja in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich ein bisschen mir was rausgesucht, auch in unserem Kassensystem, was denn so am besten läuft. Und bei uns ist es halt einerseits natürlich in der 4CL-Richtung boniert beziehungsweise festgehalten, was wir verkaufen. Aber man kann auch trotzdem auch in der Inventur sehen, was denn so am meisten geht. Klar, logischerweise, unser sogenannter Pouring-Whisky, also der Whisky, den wir standardmäßig, und wir sind halt eine Cocktailbar, auch zum Mixen nehmen, ist und bleibt Maker's Mark für uns, ja. Das heißt, der meistverkaufteste Whisky, natürlich nicht unbedingt im Pool-Bereich, aber zumindest das, was am meisten über den Tresen geht, ist Maker's Mark. Der ganz reguläre mit 45%.
Okay, aber das liegt jetzt, nur dass ich es richtig verstehe, das liegt jetzt daran, weil ihr damit halt auch die Cocktails macht. Das ist die Basis für eure, ja, eure Bourbon-Cocktails.
Ich habe lustigerweise dann, während ich ins Kassensystem geschaut habe, gestern rausgefunden, dass der Whisky Sour den Gin and Tonic überrundet hat. Was mich völlig geschockt hat. Man muss aber dazu sagen, die Gin and Tonics sind natürlich bei uns, wenn man das große Ganze aller Gin and Tonics zusammenzählt, also sogenannte Brand Calls, sagt man dazu bei uns, sprich, jemand kommt in die Bar und sagt, ich hätte gerne Gin, diesen Gin mit, keine Ahnung was, Tonic, ja, dann wird das natürlich separat aufgelistet im Kassensystem. Wenn ich jetzt alle Gin and Tonics zusammenzähle, also unseren Standard Gin and Tonic, wenn jemand zum Beispiel nur Gin and Tonic bestellt und nicht irgendwie einen sogenannten Brand Call macht, Hendrix oder weiß der Teufel was, dann ist es so, dann sind wir natürlich mit dem Gin and Tonic ganz weit vorne. Aber wenn man das vergleicht mit dem Whisky Sour und sagt, okay, dieser Standard Gin and Tonic, also jemand, der einfach nur einen Gin and Tonic bestellt, da haben wir weniger verkauft momentan mittlerweile als insgesamt Whisky Sours. Top Nummer 1 bleibt immer noch Moskau Mule.
Ich muss ja sagen, ich finde es auch nach wie vor einen guten Whisky. Also selbst die Standardvariante, also nicht unbedingt der 46, sondern die Standardvariante, ist für den Preis wirklich ein toller Whisky. Auch im Purgenuss, so. Jetzt unabhängig vom Pouring im Cocktails. Was würdest du an nächster Position stellen? Oder beziehungsweise was steht bei euch an nächster Position?
Und da hülle ich mich fast schon zahlenmäßig ein bisschen in Schweigen. Das heißt, ich habe ja dir 10 Stücke rausgesucht, aber ich habe, wir machen es jetzt ein bisschen in nicht alphabetischer Reihenfolge, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt auf den Abverkauf einordnen. Ich würde es jetzt einfach von meiner persönlichen Liebhaberei abhängig machen. Einer meiner am liebsten verkauftesten Single Malts ist Boma 15.
Okay.
Ja. Da, also schon, da geht der Einstieg schon los. Jetzt nicht unbedingt ein völliges Einsteiger-Ding, aber ich bin der Meinung, dass man mit dem Sherry Cask Finish und auch durch diesen smoothen Touch, den dieses Fläschchen hat, und auch das, durch das Preis-Leistungs-Verhältnis, unglaublich viele Leute abholen kann. Ja, das heißt, einer der meist empfohlensten Whiskys ist bei uns tatsächlich Boma 15.
Und der geht dann bei euch vor allen Dingen im Purgenuss. Das heißt, die Kunden bekommen dann 4 CL im Nosing-Glas.
Richtig. Wir haben auch einen Pouring-Whisky, also einen Standard-Whisky für entsprechende ja, ich sag jetzt mal, Isla Drinks. Das ist Boma 12. Auch da haben wir vermixt und versucht und rumgesucht und haben uns dann auf den Boma 12 einfach geeinigt, weil der das mitbringt, was wir denken, was der Whisky oder ein schöne rauchige Torfigkeit dann mitbringen sollte für einen Drink, dass es nicht untergeht, aber halt eben auch da Preis-Leistungs-Verhältnis technisch angemessen ist.
Was häufig bei, weil du jetzt sagst, Boma 12, Boma 15, das sind ja beides Produkte im Standardportfolio oder im Kernportfolio von Bowmore. Was da häufig für Kritik geäußert wird, zu unter anderem diesen beiden Whiskys, dass sie halt nur mit relativ wenig Alkohol abgefüllt werden und Farbstoff enthalten. Ist es auch etwas, was dir negativ auffällt?
Naja, also mittlerweile hat sich die Diskussion, diese riesige Diskussion ist eigentlich eher bei dem Thema Rum angesiedelt. Ja, beim Whisky haben wir da weniger Problematiken. Beim Bourbon logischerweise gar nicht. Aber das stellt bei uns kein Problem dar. Zumindest nicht im Verkaufsgespräch. Und ich denke mal, die meisten Nerds speziell gesagt, werden sich eventuell sowieso für oder sich sowieso schon auf ein eigenes Produkt eingeschossen haben. Aber da sehe ich jetzt tatsächlich kein Problem. Ich verstehe, warum dieses Färben sein muss, weil wir halt immer noch den Endverbraucher haben, der dann verführt vom Supermarktregal stehen würde und nicht verstehen würde, warum jetzt die eine Flasche ein bisschen heller ist und die andere Flasche irgendwie dunkler. Ja, von dem her kann ich es völlig nachvollziehen, dass es das Ganze ein bisschen vereinfacht. Aber für uns im Verkauf stellt es keine Hürde dar.
Okay, dann lass uns mal zum nächsten kommen. Wir haben jetzt Makers mal gehabt, Bone More. Wen willst du an nächster Position stellen?
Also, was ich am meisten als Brandcall höre in der Regel, ist Lagavulin.
Okay, also Brandcall, nur nochmal für mich zur Wiederholung. Der Kunde kommt oder der Gast kommt zu euch und bestellt wirklich das konkrete Produkt mit Namen.
Korrekt. Genau. Ich hätte gerne ein Lagavulin 16. Guckt gar nicht in die Karte, sieht die Flasche vielleicht sogar in der Backbar und sagt, den hätte ich gerne.
Was meinst du, woran das liegt? Warum wird gerade der so nachgefragt? Weil ich meine, zum Beispiel Laphroaig, Artback, Bowmore, die haben alle eine gewisse rauchige Intensität. Mal mehr, mal weniger, mit unterschiedlichen Nuancen. Aber wie erklärst du dir, dass die Leute gerade so fixiert auf den Lagavulin 16 sind?
Also im Gespräch mit vielen Gästen findet man raus, dass das meistens der erste ist in dieser Range, den sie probiert haben. Und dann bleiben sie auch gern dabei. Ja, das gleiche Gespräch habe ich oft auch mit Artback oder Artberg, wie viele immer sagen.
Artback. Das stumme R.
Ja, genau. Aber ganz viel bei Lagavulin. Ja. Also Lagavulin ist da irgendwie so verankert. Medial haben sie natürlich auch ein bisschen was gemacht in den letzten Jahren. Und von dem her marketingtechnisch sehr understatement, aber trotzdem kräftig. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Und von dem her würde ich sagen, es ist diese Kombination. Also dieser knackige Einstieg in einen relativ gut verfügbaren oder in eine relativ gut verfügbare Marke, die dann aber auch eine Duftmarke setzt. Was für ein Wortspiel.
Super, ich bin begeistert. Aber ist der, was mich so ein bisschen irritiert an der Aussage, weil der Lagavulin 16 ist ja an sich, wenn man jetzt mal die standard rauchigen Whiskys von Islay anschaut, jetzt nicht gerade ein günstiger Whisky.
Absolut nicht.
Da finde ich das schon, ja, also ich hätte es nicht gedacht, dass das gerade der Whisky ist, wenn jemand einen rauchigen Whisky will, der bei euch gerade am besten funktioniert.
Ja. Naja, was heißt am besten funktioniert? Man muss ja auch ein bisschen unterscheiden. Empfehle ich etwas? Ja. Da haben wir auch, unsere Karte musst du dir ja vorstellen, ist ja unglaublich groß. Und da gibt's die Liebhaber, die einfach sich gerne hinsetzen und dieses Ding durchblättern. So ein Buch oder eine Bibel. Wir sagen selber intern immer ein paar Bibel dazu. Die Bibel. Ja, das ist die Nummer eins. Es gibt aber auch den anderen Gast, der reinkommt, zum ersten Mal vielleicht in eine Bar eintaucht, die eine ernstzunehmende Whisky-Auswahl hat. Ja. Und völlig erschlagen ist. Es gibt ja teilweise Gäste, die zu uns reinkommen. Und wer jetzt noch nie bei uns war oder auch noch nie Fotos gesehen hat, muss sich das so vorstellen. Wir haben eine Backbar mit, wie schon vorher erwähnt, 750 bis 800. Das variiert immer so ein bisschen. Offenen Spirituosen. Das ist schon massiv. Und in Stuttgart gibt's das, ich schimpfe mich nicht lügen, aber ich glaube kein zweites Mal. Klar, in Frankfurt, die Embry Bar ist uns um einiges voraus. Der Fachkollege Falger sehr, sehr, sehr gut ausgestattet, auch mit extrem geilen Sonderabfüllungen. Aber bei uns fokussieren wir da uns wirklich auf die speziellen Kernbrands und die doch recht bekannten Sachen. Und die Person kommt rein und fragt teilweise, habt ihr Whisky? Steht genau vor diesem Whisky-Regal, wo da 200 Stück stehen und ich sag,
ich muss mal schauen.
Ja, was habt ihr denn? Soll ich dir jetzt alle 200 aufzählen oder wollen wir drüber quatschen, in welche Richtung es gehen soll? Und dann natürlich kann man sich das vorstellen wie so ein Baum, ja, den man langsam abarbeitet, entweder in die Richtung oder in die Richtung geht, ja, nein fragen und dann einfach sagt, okay, ich versuche da immer so ein bisschen dran zu gehen, trinkst du öfter Whisky? Magst du Whisky? Ja, nee, habe ich noch nie. Gut. Und dann wird es natürlich immer interessant, ja. Manche haben ja die Vorstellung, Whisky ist immer rauchig, immer torfig, dann ist auch die Unterscheidung ganz schwierig, was ist jetzt was? Und eigentlich teilweise schmeckt es ihnen gar nicht. Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, wem von uns hat denn das allererste Bier geschmeckt? Da ist natürlich auch mal eine sehr interessante Frage. Gut, bei mir war es Cola-Bier, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber als ich, glaube ich, Karamals zum ersten Mal mit 8 getrunken habe, habe ich fast gewürgt. Mittlerweile liebe ich Bier. Also, wir schweifen ab. ja, der Gast kommt rein, ist ein bisschen erschlagen und man nimmt ihn einfach an die Hand und versucht ihn dahingehend in die richtige Richtung zu lotsen, damit er natürlich auch am Ende zufrieden ist. Ja.
Okay, dann lass uns an der Stelle mal zum nächsten kommen.
Ein nicht zu verachtender Punkt ist Jack Daniels. Jetzt werden manche sagen, ja, okay, gut, jetzt pur oder was? Oder was
Also
passiert
ich
hier?
hätte auch gedacht, ich hätte gedacht im Pouring, also als Basis für Cocktails. Da du vorhin aber schon gesagt, dass das Maker's Mark euer amerikanischer Whisky ist für die Cocktails. Stehe ich jetzt ein bisschen gerade ratlos da, weil,
So.
ja,
Das
jetzt
kläre ich
bin ich auf
gerne
die
auf.
Antwort gespannt.
Das kläre ich gerne auf. Wir sind ja einerseits, wir spielen auf mehreren Hochzeiten. Wir sind einerseits wir können eine Nerdbar sein und können den völligen kranken Cocktail-Nerd, der auf unterschiedliche Techniken steht, wie wir Dinge infusionieren und Geschmäcker extrahieren und klären und weiß der Teufel was alles machen, um einfach ein krasses Geschmackserlebnis zu bieten. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Gäste, die noch nie wie soll ich sagen, einen klassischen Cocktail bestellt oder getrunken haben. Jetzt kann man natürlich sich drüber streiten, was ist ein klassischer Cocktail? Pina Colada ist ja auch irgendwie ein klassischer Cocktail oder eine Caipirinha oder ich rede natürlich da eher von diesen Retro-Klassikern, die vor 10 Jahren groß geworden sind, 15 Jahren wieder en vogue geworden sind, The Daiquiris. Und zwar nicht die Frozen-Variante. Ich rede von klassischen Whisky Sours. Und zwar wirklich nur Whisky, Zucker und Zitrone. Also ganz basic, eine Orangenzeste noch drüber, fertig. Und die nehmen wir natürlich an die Hand. Jetzt gibt's aber natürlich auch viele, die reinkommen und sagen, sie hätten gerne Jackie Cola. Ist okay. Hey, warum nicht? Also manche meiner Stammgäste auch aus der Bar Bergmann damals, also meinem früheren Barprojekt, sind mittlerweile Sazerac und Old Fashions Trinker und die allererste Bestellung, die sie bei mir gemacht hatten, waren Wodka Bull. Aha. Und ich bin der Meinung, man muss nicht, man kann den Leuten gerne auch mal zeigen, dass es auch andere Dinge gibt und um einfach zwar einen Jack Daniels Cola, also einen Jackie Cola zu haben, aber den zu versuchen, ein bisschen more sophisticated rüberzubringen, haben wir uns für einen Gentleman Jack entschieden. Also wir haben kein Old Number 7, gar nicht, sondern einen Gentleman Jack und ein Fentimans Curiosity Cola. Und das ist meiner Meinung nach einer der geilsten Whisky Colas, die der Markt so zu bieten hat. Ja, jetzt mal von Scotch abgesehen, wobei manche mich jetzt steinigen werden, wie du leerst eine Limonade rein. Ja, es geht und es funktioniert auch mit Ginger Ale. Und wenn jemand einen Jackie Cola möchte, wer bin ich ihm denn das zu verwehren? Ja, was ich dann machen möchte, ist ihm einfach zeigen, dass dieses Standardding irgendwie Old Number 7, auch das kein schlechtes Produkt. Old Number 7 mit am Ende noch irgendwie eine Coca-Cola aus der PET-Flasche oder eine No-Name-Cola, vielleicht sogar noch vom Zapf komplett tot. Nein, man kann das auch in geil machen. Man kann es mit geilem kalten Eis machen. Wir haben Iceballs, ja, also so Kugeln, klare Kugeln. Dazu diese Fentimans-Cola-Flasche, Curiosity-Cola, die eine geile Kräuterlimonade ist. Und halt eben schönen Gentleman Jack. Ja. Dann erspart man sich so manche Diskussion.
Das finde ich aber wirklich eine spannende Herangehensweise. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, muss ich sagen, habe ich jetzt Lust drauf.
Sehr aber, schön, ich tatsächlich hier auch. Es, ja, vor allen Dingen, es wirkt auch nicht so elitär, so dieses, dieses herablassende, was, Jackie Cola, sowas machen wir hier nicht. Ja, hey, dann ich beleidige ja den Gast quasi und zeige ihm auf, okay, du bist schlechter Mensch, weil du schlechte Dinge trinkst und sowas wie du da normalerweise nicht reinkippst, sowas machen wir hier nicht. Ja, hey, am Ende, da gewinne ich ja nichts damit, sondern er fühlt sich irgendwie runtergebuttert oder irgendwie unwohl, dann sitzt er da, trinkt vielleicht seinen puren Whisky, auf den er gar keinen Bock hatte und geht dann raus und kommt nie wieder und erzählt allen, was für ein schlechter Laden ist. Nein, wenn ich ihn aber abhole und sage, hey, ich mach dir einen Jackie Cola, super, gar kein Problem. Teilweise sagen wir das gar nicht. Ja, wenn ich so das Gefühl habe, dass sie normalerweise immer Old Number 7 trinken und das auch gerne tun, dann sagen wir es gerne dazu. Hey, wir haben halt den Gentleman Jack und ich habe noch nie den Fall gehabt, dass jemand gesagt hat, nee, den will ich da nicht. Ich möchte dann was anderes. Sondern die haben immer gesagt, ja, cool. Und dann sind sie verwundert, dass diese Flasche dazukommt. Und hey, ja, von dem her, Jack Daniels, Gentleman Jack.
Welchen Whisky würdest du in der Bar als nächstes einsortieren?
Highland Park 12.
Highland Park 12?
Highland okay. Park 12.
Ja. Also ich gehe mal davon aus, auch nur im Pouring vor allem, oder? Also Quatsch, nicht im Purgenuss, im Purgenuss.
Im Purgenuss, ja. Also Orkney, ne? Bekannt von dem her, ist das noch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein schönes, facettenreiches Zwischending, ja, und halt nicht ganz so eine volle Breitseite, sage ich jetzt mal. Nicht ganz so einmal kurz mit dem Vorschlaghammer durchs Gesicht gezogen, wenn man es halt noch nicht gewohnt ist. Doch, wird auch sehr gerne, sehr oft nachgefragt.
Und aber einige der Highland Park 12 ist jetzt eher so der gehört zu den klassischen Highland Parks. Wie stehst du dazu, zu dieser ganzen Entwicklung, die Highland Park so in den letzten Jahren genommen hat, von Wikinger zu Fantasy, zu Drachen, Feuerball, Eis, Feuer und was weiß ich.
Also letztendlich geht es ja um Marketing und da bin ich dann doch irgendwie, zumindest was das angeht, ein bisschen unromantisch und sage, hey, ich verstehe den Ansatz und man kann es ihnen nicht absprechen, es funktioniert. Von dem her, ja, und genau das ist Wikinger-Ding. Ja, hier diese Flasche mit diesem Wikinger und so und der heißt irgendwie Viking oder so. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dann komme ich mit der Flasche und sage, ja, genau der. Ja, also es funktioniert. Von dem her kann ich das nicht kritisieren.
Dann lass uns an der Stelle gleich mal zum nächsten Whisky kommen. Ich meine, wir haben noch 200 vor uns.
Okay, alright. Ich habe Zeit. Und die Sonne ist schön, die Sonne scheint. Ich würde sagen, Glenmorangie.
Aus Gründen dass es ein besonders guter Einsteiger-Whisky ist, weil er besonders mild ist? Oder was meinst du, warum der bei euch gerade so gut funktioniert?
Ja, also erstens wird auch dieser stark nachgefragt, aber wir empfehlen ihn auch unglaublich gerne. Gerade einerseits den Original, aber auch La Santa ist auch so ein Wegbereiter, der einfach auch da so ein schönes, weiches, smoothes Finish hat. Meiner Meinung nach und wenn jemand oft in diese Richtung trinkt und dann halt mal ein bisschen was anderes haben möchte, dann ist das ein ganz gutes Tool, um die Person abzuholen. Ja.
Okay, aber wie siehst du Glenmorangie als Einsteiger-Whisky aufgrund des unfassbar weichen Mundgefühls? Also eignet es sich dafür? Ist das für dich ein Kriterium, dass du sagst, wenn jemand mit Whisky noch nicht so viel Kontakt hat, empfehle ich ihm gerne einen Glenmorangie, weil er schreckt erstmal nicht zurück aufgrund einer bissigen Alkoholnote?
Absolut. Absolut. Genauso. Also, ich glaube, wir hatten es letztes Mal davon, ne, dass ich auch unglaublich gerne Bourbons empfehle. Das aber nicht sage. Ja, ich sage immer, ich habe genau das Richtige für dich. Dann schenke ich einen ganz kleinen Tropfen ein, lass die Person probieren und er sagt in 95% der Fälle, wow, ja, genau den nehme ich. Und dann sage ich, ich muss dir was beichten. Das ist halt allerdings, also das mache ich dir super gern, ist halt aber kein Scotch, ne? Was? Was ist es dann? Ist ein Bourbon. Was? Ja. Betrug. Und dann, ja, aber dann komme ich mit dem Preis um die Ecke und das ist dann doch irgendwie cool und am Ende schmeckt es den Leuten halt. Und man muss da immer ein bisschen abwägen. Ich will ja die Leute nicht bloßstellen. Gerade wenn man in größerer Runde ist, kann das ja auch passieren, dass wir mal den einen oder anderen Herren da haben, der sich ein bisschen profilieren möchte und zeigen möchte, was er denn alles weiß und was er denn alles schon probiert hat. Und da ist so eine Herangehensweise vielleicht nicht ganz so clever, weil eben ich habe nichts davon, jemanden bloßzustellen. Ganz im Gegenteil. Färbt ja dann eher negativ auf mich ab. Ich will den Leuten ja eine gute Zeit haben und sie nicht irgendwie belehren. Aber ich zeige den Leuten auch unglaublich gerne Dinge, die sie eben noch nicht kennen. Und eine dieser Dinge ist, dass einfach auch Amerikaner ganz gute Tropfen herstellen können.
Wenn wir bei Glenmorangie jetzt bei diesem unglaublich weichen Mundgefühl sind, welcher Whisky auch extrem mit seinem weichen Mundgefühl spielt, beziehungsweise es als Eigenschaft vermarktet ist, Jameson, inwieweit spielt der bei euch eine Rolle, also der Original?
Der Original gar nicht. Den haben wir manchmal da, aber wir haben einerseits Jameson 18, ja, da im höheren Preisbereich. Mittlerweile gibt's ihn ja wieder. Allerdings habe ich eine neue Flasche tatsächlich noch nicht probieren können dürfen. Wir haben, als diese Range vor einigen Jahren eingestellt wurde, zumindest hieß es das damals, haben wir da ein bisschen gebunkert. Dann gingen die Preise ja krass hoch. Wir sind aber so, dass wir unsere Preise immer gleich lassen, zumindest was den Einkauf angeht.
Wir sind jetzt bei Whisky Nummer 7 gewesen. 3 haben wir noch. Welcher ist auf Platz Nummer 8?
Ich würde sagen Talisker 10.
Also auch als Whisky, der von den Kunden oder von den Gästen direkt nachgefragt wird.
Ja.
Ich möchte heute einen Talisker 10.
Ja, genau.
Okay. Genau. Hast du da persönlich den Eindruck, dass der in den letzten Jahren qualitativ gesunken ist? Dass ja zum Beispiel, dass ein Talisker 10 zum Beispiel vor 15 Jahren noch kraftvoller und aromatischer war, als er heute ist?
Muss ich leider auch sagen, ja. Also ich habe dieses Gefühl, manchmal, wir als Barkeeper trauen uns ja manchmal nicht genau über dieses Thema zu sprechen. Manche Produkte verändern sich teilweise gerade auch hier wieder, muss ich die Parallele zum Gin schlagen. Haben wir großartige Produkte, die auf einmal im Volumenprozentbereich krass sinken. Wir haben gerade erst vor 3 Jahren den Fall gehabt bei der Marke Beefeater von 47 runter auf 40%. Klar ist es ein
Wasser ist günstiger als Alkohol.
Ja, absolut. Aber halt fehlt mir da auch dann wieder das Aroma und halt die Power, die da mit drin ist. Fand ich unglaublich schade, weil ich einen großartigen Mixing-Gin fand. Aber jetzt wieder da, um auf Talisker 10 zurückzukommen. Ja, leider habe ich dieses Gefühl. Vielleicht rede ich es mir auch nur ein. Aber wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht ein ähnliches Gefühl, dann liege ich da dann doch nicht falsch. Schade eigentlich.
Also mir ist es bei einigen aufgefallen, vor allem aber beim Talisker 10.
Vielleicht ist es auch das Flaschendesign, was dich komplett beeinflusst und ein bisschen bunter jetzt geworden ist.
Will ich nicht ausschließen, wobei ich sagen muss, ich habe es über die Jahre in der alten Flaschenform und alten Flaschendesign noch probiert. Also kann gut sein, natürlich. Flaschendesign macht natürlich sehr, sehr viel aus und beeinflusst enorm, wie man einen Whisky oder generell Genussprodukte wahrnimmt. Aber ich glaube, in dem Fall kann ich es ausschließen.
Okay, fair enough. Wobei wir wieder mal Blind Tasting werden, ne?
Ja, das absolut, über Blind Tasting finde ich geht auch gar nichts. Also das, ich finde es auch sehr, sehr schwierig, einen Whisky zu beurteilen, wenn man ihn zum einen selber gekauft hat. Also man gibt Geld dafür aus, die Vorfreude ist da. Dann kommt das in einem schönen Packaging. Die sehen ja meist mittlerweile einfach nur noch toll aus. Und dann, ja, zu sagen, dieser Whisky ist toll oder dieser Whisky ist schlecht, obwohl ich schon unfassbar viel Meinung über diesen Whisky habe, bevor der im Glas landet, möchte ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich kann den Whisky dann noch objektiv beurteilen.
Ja. Es kommt ja noch erschwerend hinzu, ich nenne es immer gern den Pausenbrot-Effekt. Das Pausenbrot schmeckt nie mehr wieder so gut wie auf dem Pausenhof mit den Freunden. Ja. Genauso wie ein Mojito auf Kuba am Strand wahrscheinlich am besten schmeckt. Oder eine Piña Colada auf Puerto Rico, ja, im Sonnenschein aus der Kokosnuss. Genauso ähnlich ist es auch, wenn man halt vielleicht dort vor Ort ist und ihn probiert und dann das Package daheim bestellt und sich dann denkt, ja, irgendwie fehlt ja.
Bestimmt.
Früher war mehr Lametta irgendwie.
Also ich muss auch sagen, Talisker schmeckt einfach am besten, wenn man an der Talisker Distillery steht und über diese riesen Bucht guckt. Die können produzieren, was sie wollen. Da oben schmeckt wirklich jeder Whisky fantastisch.
Genau so ist es.
Wobei ich sagen muss, das Pausenbrot, was du gerade angesprochen hast, am besten hat mir das nicht auf dem Pausenhof geschmeckt, sondern heimlich im Unterricht. Wenn der Lehrer an der Tafel war und du hast den Kopf nach unten unter den Tisch gebeugt, um immer mal abzubeißen.
So dann, einer warst du.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, wenn ich 8.15 Uhr Hunger habe, aber die Pause ist halt erst 9.30 Uhr, was soll ich machen?
Ich verstehe. Wir haben damals heimlich Bier getrunken im Unterricht. Was? Auch passiert. Dosenbier war es damals noch. Wir haben uns sogar heimlich ein Schließfach gemietet und haben da unsere Biervorräte reingestellt. Darf man eigentlich niemandem erzählen heutzutage, ne? Aber es ist verjährt.
Bei mir ist es schon nur beim heimlichen Brotessen im Unterricht geblieben.
Das ist ja noch okay. Ja. Und zwischendurch dann Dram hin und wieder.
genau. Sechste Klasse.
Zum Unterspülen. Genau. Ja. Genau. Alright.
Okay. Also, zwei haben wir noch.
Zwei haben wir noch? Oh. Mhm. Also, auf jeden Fall ganz klar Lafroig.
Okay.
Lafroig 10. Der Klassiker. Wobei PX Cask auch ziemlich cool ist. Und auch gern von uns empfohlen wird, aber der Klassiker, der wiederum auch unglaublich gut in Cocktails funktioniert. Wir haben ihn momentan, glaube ich, sogar als Penicillin auf der Karte. Der funktioniert einfach und wird auch gerne und oft nachgefragt.
Kannst du kurz nochmal erklären, was der Penicillin Cocktail beinhaltet?
Also, Penicillin ist, ich würde jetzt mal behaupten, ein Sauer oder eine Sauer-Variante mit natürlich der Spirituose, also einem Scotch. In der Regel eigentlich oft sogar ein Blended Scotch. Zitronensaft, im Idealfall frisch. Bitte, 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 bitte frisch. Es ist kein Riesenaufwand, frischen Zitronensaft zu produzieren. Es gibt ja noch diese kleinen Quetsche-Plastik-Zitronen und auch sämtliche Saftmarken, die auch Zitronensaft herstellen, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Bitte, bitte, bitte presst euren Saft frisch. Ein Honig anstatt, also als süße Quelle. Und gerne auch ein bisschen Ingwer. Entweder in Form eines frischen Ingwers oder aber Ingwerlikör oder es gibt auch mittlerweile großartigen Ingwersaft.
Wird der Lafroig bei euch dann hauptsächlich in diesem Cocktail serviert oder auch pur?
Also wenn ich es jetzt so abwägen müsste, würde ich sagen, doch eher pur. Also der Drink funktioniert ganz gut, aber ist natürlich schon sehr speziell und wir beschreiben das auch in unseren Cocktail-Untertexten ein bisschen, damit wir da niemanden vor den Kopf stoßen, der da irgendwie auf einmal mit dem Lafroig konfrontiert wird und nicht damit zurechtkommt, wollen wir auch nicht. Also eigentlich trinke ich immer eine Piña Colada, aber heute trinke ich mal das, weil da ist Ingwer drin. Kann gut gehen, in der Regel nicht. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Also wir sind da auch sehr kulant. Wir nehmen auch den Drink, wenn er nicht schmeckt. Zumindest, wenn er, ich sag mal, nicht leer getrunken ist. Das ist so wie im Restaurant mit dem Steak. Ja, du kannst dann, wenn du das Steak leer gegessen hast, kannst du nicht dem Kellner sagen, das war jetzt ein bisschen durch. Will ich jetzt gerne nochmal. Aber wenn man merkt, okay, die Person hat wirklich nur einen Schluck getrunken, hat sich das vielleicht ganz anders vorgestellt. Und dann sagen wir, hey, schmeckt dir der Drink nicht? Alles in Ordnung? Und wenn ich sage, manche muss man ja so echt ein bisschen an die Hand nehmen, weil sie das gar nicht gewöhnt sind, dass sie wirklich ehrlich sein dürfen oder sich irgendwie der Barkeeper dann gekränkt fühlt oder sowas. Wir sind ja gar nicht so. Also wenn dir unsere Hauptsache ist, dass dir der Drink schmeckt. Und um das einfach so ein bisschen zu vermeiden, dass es da in die falsche Richtung geht, haben wir diese Cocktail-Untertexte. Und er läuft gut, der Drink, aber im Purausschank ist es, glaube ich, immer noch mehr.
Dann lass uns mal zum letzten Whisky der Episode kommen. Welcher ist das bei euch?
Ich Outback 10. Hatte ich den schon? Ich bin eigentlich ganz sicher. Also wir hatten auf jeden Fall darüber gesprochen, aber ich glaube, ich hatte ihn noch nicht als einen der 10 genannt.
Den hast du noch nicht genannt. Was gefällt dir an dem? Also was jetzt zum Beispiel der Lefroy 10 nicht hat?
Also ich mag die Wuchtigkeit. Auch wir haben ja einerseits, wenn wir schauen, beim Lefroy sind wir da ja ein bisschen sanfter unterwegs, trotzdem immer noch, je nachdem, was wir für eine Abfüllung bekommen. Der Outback 10 wiederum kommt natürlich schon wuchtig ums Eck und ist gekommen, um zu bleiben, sage ich immer so gern. Ja? Und bei dieser Flasche, die ja mittlerweile unglaublich viele Sonderabfüllungen hat mit Supernova und hast du nicht gesehen und alles Mögliche, kann man auch da den Gast mitnehmen auf eine super interessante Reise. Und auch preislich kann es da durchaus in verrückte Sphären gehen. Das heißt, dieses ganze Package zusammengenommen und natürlich eine wunderschöne Flasche, muss man zugeben, die auch noch wertig rüberkommt, auch für den Gast. Und halt auch natürlich der Kicker, dass viele Gäste ihn einfach kennen und bereits schon probiert haben oder schon mal gesehen haben. Das macht es einem unglaublich einfach, das Ding zu verkaufen.
Wie beurteilst du dann diese hohe Geschwindigkeit an Limited Releases bei Outback im Hinblick auf die Bar? Also ist es was Interessantes? Wir hatten es ja ehrlich schon angesprochen bei Highland Park, aber Highland Park, finde ich, macht jetzt mehr so eine Riesenshow. Mhm. Und Outback ist eher bekannt für eine unglaublich hohe Geschwindigkeit und Frequenz, was neue Abfüllungen angeht. Ist es für euch, für die Bar interessant, oder sagt ihr, nee, zu teuer und zu schnelllebig?
Genau, letzteres. Also ich kann natürlich nur von mir sprechen. Es gibt andere Bars, gerade der Fachkollege Knut Scheibelt aus der Schwarz-Weiß-Bar, der da sehr, sehr tief auch in der ganzen Whisky-Thematik drin ist und da einige großartige Tropfen sich immer raussucht. Oder eben Dominik Falger aus der Embry Bar in Frankfurt. Aber ich kann da nur für mich sprechen, dass auch sogenannte Allokationen, also auch überhaupt diese Abfüllung zur Verfügung gestellt zu bekommen, nicht ganz einfach sind. Gerade bei den Japanern ist es ja auch schon eine Thematik, dass man sagt, ja okay, seid ihr an einem Interesse, an so einer Flasche interessiert, da muss ich mal schauen. Wir können schauen, dass ihr da 2-3 Stück bekommt, aber mehr halt auch nicht. Und bei den ganzen Sonderabfüllungen eben von Outback macht das Ganze ja noch komplizierter, weil teilweise man als Barbesitzer ja nicht so einfach drankommt, sondern da mitsteigern, in Anführungsstrichen, also mit in den Online-Shop reingehen muss und da irgendwie wie für Rammstein-Tickets. Ich habe übrigens Rammstein-Tickets bekommen für morgen in Stuttgart. Aber ähnlich wie bei Rammstein-Tickets.
Aber keine Outback-Flasche.
Aber keine Outback-Flasche, nein. Das war's. Wobei ähnlich. Ja, das stimmt, die AP-Flasche wäre sogar teurer geworden gewesen. Also, nee, man muss ja nicht auf jeder Welle mitschwimmen, sage ich mal.
Erik, dann würde ich an der Stelle gern zur letzten Frage kommen, die ich dir stellen möchte. Und zwar, möchtest du lieber 2.500 € in Bar oder 5.000 € Whisky?
Was für ein Whisky?
Nein, generell, das ist egal. Eine Einzelflasche nimmst oder zig hundertmal ein Jack Daniels Old No. 7, ist dir überlassen.
Ich würde die Flasche nehmen.
Warum?
Ich würde die Flasche nehmen, weil wenn ich in mein Wohnzimmer schaue, dann ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich daheim gar keine offenen Spiritosenflaschen mehr habe. Also vor ganz vielen Jahren hatte ich noch eine richtige Bar bei mir daheim und da haben wir auch wirklich großartige Abende gefeiert und mittlerweile ist es so, dass klar die Bar in der Bar ist, da wo sie hingehört und ich daheim so gut wie gar keinen Alkohol mehr trinke und alle Flaschen zu sind. Also von dem her, ich mich durchaus als Spirituosensammler sehen würde und sind wir mal ganz ehrlich, jetzt kommt dieser unglaublich abgedroschene Spruch, es gibt nirgendwo mehr Prozente wie beim Whisky.
Welcher wär's? Welchen würdest du
nehmen? Bei der Wertsteigerung. Ich glaube, ich würde da wirklich in die, und da denke ich wieder schwäbisch, in die japanische Richtung gehen. weil halt da die Wertsteigerung momentan crazy ist. Aber ich würde immer drei Flaschen nehmen, eine zum Aufreißen, eine zum in den Schrank stellen und eine zum Verkaufen.
Lieber Erik, ich danke dir vielmals für das spannende und unterhaltsame Interview.
Hat mich sehr gefreut, Philipp, mein Lieber. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Und du musst unbedingt mal vorbeikommen.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Erik Bergmann über die erfolgreichsten Whiskys in seiner Bar Jiggle & Spoon in Stuttgart. Schreibe mir gerne, was dir an dieser Episode gefallen hat oder wo wir uns noch verbessern können. Den Kontakt, den findest du unter eyeforspirits.com. Bis zur nächsten Episode. Sláinte.